Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, zwar haben wir das Evangelium gerade schon gehört, gelesen vom Philipp, aber ich lese es nochmal vor, weil da sind so ein paar Stolpersteine drin, mit denen wir uns dann auch befassen wollen. Da spricht Jesus im 3. Kapitel des Johannesevangeliums: Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Das klingt so schön und das ist eigentlich ganz tief bei uns drin, dass man sagt, etwas nach oben holen. Ja? Der Menschensohn soll erhöht werden. Es ist dann jemand, zu dem man aufschaut, der wichtig ist, der was zu sagen hat. So verbinden wir eigentlich mit dem Wort erhöhen. Das Gegenteil von erniedrigen. Was wir übrigens als Menschen immer besser können, andere erniedrigen als sie erhöhen. Nur ist genau diese Bezeichnung oder dieses Verständnis des Wortes erhöhen hier gar nicht gemeint. Ganz was anderes. Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Die Geschichte mit der Schlange ist kurz erzählt. Wie üblich und immer wieder vorgekommen war im Laufe der Wüstenwanderung das Volk Israel mal wieder ungehorsam, murrte, wollte seine eigenen Wege gehen, wollte nicht den Weg mit Gott gehen und da schickte er giftige Schlangen. Und jeder, der einer solchen Schlange zu nahe kam und gebissen wurde, starb ziemlich qualvoll. Da flehte das Volk zu Mose, sprich mit dem Herrn, dass er diese Plage von uns nehme. Ja, die Reue, wie sie immer wieder mal kommt. Mose tut das und Gott nimmt die Plage eben nicht vom Volk Israel, sondern er gibt Mose den Auftrag, gieße eine eherne Schlange, eine Bronzeschlange, stecke sie auf einen hohen Stab und richte sie in der Mitte des Lagers auf. Wenn einer von einer Schlange gebissen wird und blickt zu dieser Schlange, wird er nicht sterben. Heißt aber, dass er die ganzen, nicht ganz schmerzfreien Prozesse einer Schlangengiftvergiftung trotzdem mitmachen muss. Zu diesem Zeitpunkt ist es um das Aufrichten eines Heilsmittels gegangen, das zwar nicht das Leid verhindert, aber das Schlimmste zumindest. Und so wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, aufgerichtet werden am Kreuz. Das ist schon ein erster Hinweis darauf, dass Jesus ganz genau weiß, was vor ihm liegt. Dass auch er, wie die Schlange in der Wüste, senkrecht über den Menschen hängt. Nicht um sie von Schlangenbissen zu heilen, sondern von ihrer eigenen Bosheit. Auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. So wie bei Mose damals, die Israeliten, die von den Schlangen gebissen wurden und die eherne Schlange anblickten, das Leben weiterhin hatten, nicht sterben, so sollen die, die auf das Kreuz Jesu blicken, das ewige Leben haben, das weit über das hinausgeht, was so die paar Jahre menschlichen Daseins bedeutet. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott gibt sein Liebstes. Das erinnert tatsächlich auch ein bisschen an Abraham. Wir kennen die Geschichte, die mit der etwas falschen Überschrift in der Bibel steht, Isaaks Opferung. Wo Abraham den Befehl bekommt, wie es die Tradition erfordert, im Lande Ur, den erstgeborenen Sohn Gott zu opfern. Und er zieht mit Isaak hinaus, sucht einen Platz und ist bereit, tatsächlich seinen Sohn zu töten, zu opfern, um dem Befehl Gottes zu gehorchen. Und im letzten Moment kommt das Halt. Nein, tu es nicht. Schau dich um, da hinten steht ein anderes Opfertier. Isaak wird nicht geopfert, obwohl Abraham tatsächlich bereit ist, sein Liebstes zu geben. Schließlich haben Abraham und Sarah ja ewige Jahre darauf gewartet, irgendwann mal Nachwuchs zu kriegen und waren sehr glücklich, als es dann irgendwann soweit war. Aber Abraham war bereit, das zu geben, weil ihm Gott wichtiger war. Und wir sind Gott auch wichtiger als alles andere. So wichtig eben, dass er bereit ist, seinen eigenen Sohn in den Tod zu schicken. Erst in die Welt, dann in den Tod und dann darüber hinaus. Damit die Menschen, die das miterleben, die das sehen, die daran glauben, nicht verloren werden, sondern Leben haben. Mehr Leben als eben die 70 Jahre. Und dann hat Gott seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das hat man eigentlich immer ganz gern als Mensch. Da kommt hoffentlich einer, der Gerechtigkeit schafft, der richtet. Wenn wir ins eigene Herz gucken, das, was jetzt in Neuseeland in Christchurch passiert ist, das ruft nach Richten in der eigenen Seele. Ruft es nach Richten oder nach Rache, sei mal dahingestellt. Aber Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er zum Richter über alle werde, sondern zum Retter für alle. Welches Gottesbild tragen wir da so in uns? Die Christine Westermann, die Buchkritikerin, die hat in einem Beitrag mal in einem Interview gesagt, sie ist Gott froh, dass sie evangelisch ist, weil sie hat einen gnädigen Gott, an den sie sich wenden kann, einen liebevollen Gott, der ihr auch was zutraut und der für sie da ist und nicht, dass sie katholisch ist, wo ein gerechter, ein richtender Gott da ist. Da hat sie zwar nicht ganz recht gehabt mit dem katholischen Gottesverständnis, aber es war doch ganz tief in ihr drin. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, dass er zum Retter wird, nicht zum Richter. Und wenn Gott schon seinen Sohn in die Welt sendet, um uns zu retten, wie viel mehr wäre es dann auch unsere Aufgabe als Menschen auf dieser Welt, einander Rettung zuteilwerden zu lassen, als das, was manch einer als Gerechtigkeit sieht, in manch einem verwirrten Verstand. Die Welt soll durch ihn, durch Jesus gerettet werden. Das heißt also auch tatsächlich nicht all das, was wir wissen, was wir glauben, was wir fühlen, für uns behalten, sondern es auch in die Welt tragen. Und dieser berühmte Satz, der aus der Philosophie kommt, dass Religion Privatsache ist, ist eins. Aber diese Privatsache will öffentlich gemacht werden, die will weitergegeben werden. Das ist ein Schatz, der nicht geringer wird, wenn man ihn teilt, sondern der wächst, wenn man ihn teilt. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Ja, man hat ja so dieses schöne Bild vom Weltengericht am Ende im Kopf, wo alle Menschen vor dem Weltenrichter stehen und dann bibbernd oder zuversichtlich ihr Urteil erwarten. Johannes zeichnet da ein anderes Bild. Wer an Jesus glaubt, der wird nicht gerichtet, der muss sich nicht vor einem Gericht verantworten, weil dieser Glaube stärker ist als all das, was wir im Laufe unseres Lebens anrichten können. Der wiegt das bei weitem auf, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen. Und der, der nicht glaubt, der braucht sich auch nicht vor Gott zu verantworten. Der muss da nicht zittern und bibbernd vor ihm stehen, sondern der hat sich selber schon gerichtet. Der ist Täter, Richter und Vollstrecker in einem, könnte man sagen, selbst schuld. Ja, und doch wieder nein. Denn dass wir glauben können, ist nicht unserer Leistung zu verdanken, sondern das ist ein Geschenk Gottes, das er ins Herz pflanzt. Dieser Samen, der ist bei jedem drin. Und wir können auch einander helfen, dass er aufgehen kann. Dass die Schar derer, die nicht gerichtet werden und sich nicht selbst richten, größer wird. Was ist nun das Gericht, das beantwortet der Johannes? Das Gericht ist, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Gott, das Licht der Welt, Jesus, er kommt. Er wartet nicht, bis man vor ihm erscheint. Er ist damals gekommen als leibhaftiger Mensch und er kommt heutzutage zu jedem von uns, der ihn einlässt. Aber wie sind wir Menschen gestrickt? Auch da ein deutliches Wort. Die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Die Menschen liebten, steht da im Text. Aber man hat heutzutage öfters den Eindruck, dass das im Präsens formuliert werden muss. Die Menschen lieben nach wie vor die Finsternis mehr als das Licht. Sonst würde unsere Welt nämlich wirklich anders ausschauen. Das liegt aber dran, wie schon Hobbes erkannt hat, Homo homini lupus. Der Mensch ist des Menschen Wolf. In unserer Natur können wir gar nicht anders. Oder wie es in der Bibel steht, der Mensch ist von Grund auf böse. Wir aus uns selbst heraus können das Gute nicht. Und viel zu oft wollen wir es auch gar nicht. Wir brauchen den, der unser Herz lenkt. Wir brauchen dieses Licht, das unsere Seele hell werden lässt. Dass wir eben trotz dem Bösesein von Jugend an ein lichtes Leben führen können. Und Johannes begründet im Weiteren auch noch, warum wir denn die Finsternis so lieben. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Erinnert doch glatt an Bert Brecht. Und der Haifisch, der hat Zähne. Und die trägt er im Gesicht. Doch McKees, der hat ein Messer. Doch das Messer sieht man nicht. Die einen sind im Licht, die anderen im Dunkeln. Und das Messer, das man nicht sieht, das berühmte Messer, das manch einem manchmal in der Tasche aufgeht, das ist eben im Dunkeln, im Verborgenen. In der Tasche ist dunkel. Aber das Licht will kommen. Es will das Böse überwinden, es will uns das Messer aus der Hand nehmen Es will unser Leben hell machen. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Wahrheit, Licht, Offenheit, Transparenz, würde man heute sagen. Je mehr Transparenz, je mehr Licht, desto mehr gelingt das Miteinander. Und es ist schon bedenklich, dass manch einer so viel versteckt vor dem Licht. Und wenn es die eigene Steuererklärung ist. Obwohl sie zum Beispiel für Politiker offengelegt werden muss. Ist auch ganz tief in unserer Seele drin. Wer etwas im Dunkeln hält, hat was zu verbergen. Zumindest unterstellen wir das. Und das, was er zu verbergen hat, ist dann eben etwas, was nicht koscher ist. Gott will's nicht. Er will, dass wir die Wahrheit tun. Dass wir wahrhaftig leben. Dass wir mit diesem Licht der Welt unser Leben führen. Uns von diesem Licht anstrahlen und erfüllen lassen. Und dass durch das, wie wir sind und wie wir leben, deutlich wird, dass nicht das Werk der Finsternis durch unsere Hände getan wird, sondern das Werk des Lichts, das Werk Gottes. Wahrheit, Licht, Gottes Liebe, Wahrhaftigkeit. Wenn man eine Gleichung draus machen will, müsste jetzt kommen, ist gleich im Blick nach vorn Seligkeit. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.